Der Fatboy Slim mit Ja Mama. Und wie lange geht es euch noch? Weiß es nicht. Ah, jetzt ist fertig, sehr schön.
I am Donald Dumb, and you better listening to Radio Stadtfilter or I will come to Winterthur and run for City Mayor.
Der Donald Trump ist das gsi. Digi Chris, er will unseren Bürgermeister werden. Was sagen wir da dazu?
Lieber nicht, aber ich will nicht zu Winterthur.
Genau, du wärst fein raus, aber wir sind gespannt, ob er das macht. Also, hallo Digi Chris, wie geht's?
So wie gut, ja, kann nicht klagen. Es scheint ja doch durchaus jetzt langsam so ein bisschen Wetter zu sein. Also bei uns, wo wir dann irgendwann wieder kurzärmig rausgehen können.
Mhm. Und kurzhöslig, bist du so einer, der mit kurzen Hosen rumläuft? Oder findest du, meine Knie kann man nicht der Weltöffentlichkeit präsentieren?
Wenn ich Body laufe, ja, aber sonst, also im Büro, nein, bin ich doch einigermaßen seriös angelegt.
Also, einer, der nicht in die kurzen Hose ins Büro geht. Ich mache das manchmal, aber selten. Und du bist gut, du tust gut daran, dass du heute nicht ins Studio gekommen bist, weil ich bin nämlich so ein bisschen verkältet. Ich glaube, es ist nicht die eine Seuche, aber so eine von den anderen, wo man jetzt... Just im Moment zum Frühling nach vorne gekommen ist, wieder so die Viren und so. Das ist ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt.
Virus kennt man nicht aktualisiert in dem Fall.
Genau, Kaspersky, habe ich gesagt, das kommt man nicht mehr da zu mir an, und aber dann wäre es vielleicht doch gescheiter gewesen, genau, den Virenscanner updaten.
Ja, und ich glaube, ja, wenn wir jetzt zwar noch Pre-Show haben, Ich hätte, glaube ich, immer noch, ja, eben eine Anekdote. Ich weiß gar nicht, ich habe, weil du weißt schon, ich habe jetzt meinen Abwesenheitsantrag bei dir eingereicht für in 2 Wochen, wenn ich wieder mal in Piemont bin. Und
ja, scheint es.
Die Piemont-Anekdote habe ich da, glaube ich, gar nie erzählt. Das ist auch noch so ein bisschen was mit Datenschutz und so. Ist auch noch ganz spannend. Also, es hat damit angefangen, dass ich ein Mail bekomme von meiner Mutter, oder, also, an mich und meinem Vater nach dem Motto, hey, wir haben da eine Zahlungsaufforderung bekommen aus Italien wegen Mautgebühren. Weil,
aha,
weißt du, in Italien musst du ja Maut zahlen, ja, auf der Straße. Und wahrscheinlich auch, wo du wahrscheinlich als Kind noch auf Italien bist, hast du dort in diesen Häuschen sind noch Menschen gewesen, die halt deine gewechselten Lire gegeben hast.
Ja, das genau, das habe ich noch erlebt. Ich bin schon so alt.
Das ist dann irgendwann halt ersetzt worden durch Kreditkarten, und auf gewissen Strecken wird halt diese Autokennzeichen gescannt.
Ja.
Und das hat uns auch mal jemand gesagt, und ich bin dann dort auf die Webseite, habe das gezahlt, und jetzt ist irgendwie, wahrscheinlich noch im 23. eine Zahlungsaufforderung gekommen für 6 oder 7 Durchfahrten in Stabio.
Ui.
Durch das Tunnel. Und natürlich, für das gibt es Google Maps. Und Google Location History habe ich da schnell geschaut. Nein, nein, also von der Zeit stimmt das. Ich bin da mit dem Vater durch gewesen, oder halt nicht, aber vermutlich ist er dann mit, weiß ich, wem durchgekommen. Also die haben
im hinter dem Rücken sind sie cruisen.
Ja. Also irgendwie haben die aus dem 17., also 7 Jahre her, wahrscheinlich haben sie gemerkt, oh, wir haben kein Budget mehr, oder wir müssen das Budget nachholen. Wir gehen da jetzt noch die Gebühren einziehen. Es ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Also ich glaube, eine Tunneldurchfahrt ist 2 Euro und ich sage jetzt Strafe 10 Euro, ja.
Das geht ja noch. Also dann ist es wahrscheinlich auch kein Scam gewesen, sonst wäre es irgendwie 500 Euro gewesen.
Also, dann könntest du sagen, wenn es ein Scam gewesen wäre und es tatsächlich geschafft hätte, an meinen Google-Account zu kommen und die Google-History aufzumachen, ja, hätte es wahrscheinlich ganz anders gemacht.
Ja, sie hätten einfach können so einen eigenen Scanner, also wenn ich dort wohnen würde, könnte ich ja so einen eigenen Scanner irgendwo an die Straße stellen und dann alle, die vorbeifahren, auch noch registrieren.
Dann musst du aber noch an die Adresse vom Nummernschild kommen.
Ja, stimmt, aber gibt es nicht immer noch die Nummer hat es nie auf CD gegeben, oder schon? Nein, es hat immer nur...
Es gibt eine Webseite, aber ich kann es dir sperren lassen.
Ach so, okay, also gut. Ich habe auch noch etwas, und zwar, jetzt müssen wir schauen, ob ich das noch einbringe, bevor wir anfangen. Pascal, die hat geschrieben zu unserem 700 Jahre, zu unserem 700. Jubiläum. Und sie hat geschrieben, ein langes Feedback, wo ich mich sehr bedanke dafür. Sie hat auch geschrieben, warum sie unseren Podcast so schätzt. Und ich würde sagen, das Lob haben wir verdient und darum lese ich es jetzt vor. Ihr seid authentisch und eben, sie hat das Gefühl, sie kennen uns. Ich glaube, das ist so ein Podcast-Phänomen, dass wenn man häufig Podcasts hört, hat man tatsächlich das Gefühl, man kenne die Leute, die man da immer in seinen Kopfhörern hat. Ihr könnt in der Pre-Show frisch von der Leber wegplaudern, im Hauptteil dann doch wichtige und spannende und bemerkenswerte Themen angehen. Ihr seid treu, wer bleibt schon so lange da? Danke vielmals. Also wie gesagt, das geben wir gerne zurück. Ihr spielt euch nicht auf. Ihr driftet nicht einfach auf eine Seite ab, sondern ergreift auch immer wieder eine andere Partei. Ihr nehmt eure HörerInnen ernst und helft in der Kummerbox immer wieder mehr oder weniger verzweifelte Leute. Heute haben wir wieder mittelverzweifelte Leute. Es ist nämlich dann gerade Kummerbox Live als nächstes. Ihr findet doch wieder ein neues Thema immer wieder. Ja, das DigiChris, das erstaunt mich selber. Dass wir das finden. Eure Themen sind spannend. Du musst sagen, wenn es zu schlimm wird, wenn wir uns jetzt doch selber zu fest loben. Also, eure Themen sind spannend moderiert und wir haben schon mehr als einmal eine Tür zu einem Thema aufgemacht, von dem ich sonst noch nicht gehört habe. Und ich finde euch halt einfach sympathisch und. Und sie sagt dann aber auch noch, es sei noch gut, wenn wir zu dritten im Studio sind, das letzte Mal, weil das ist einfach besser und das finde ich auch, eben ausser heute, wo ich dich mit meinen entweder harmlosen oder Killer-Corona-Viren angesteckt hätte. Also, sie ist schon seit Zeiten vom Digitalk dabei. Da haben wir jetzt im Fall, weißt du was, in 2 Jahren hat der Digitalk sein 20-jährige Jubiläum, das glaube ich fast nicht. Wir müssen mal schauen, ob wir das verheimlichen oder dann eine spezielle Sendung machen. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen überzogen mit dem Lob und ich sage nochmal danke Pascal, das ist sehr lieb von dir und wir hoffen, dass wir dich auch weiterhin können bei den Stangen behalten. Das fände ich toll.
Freut mich auch.
Und jetzt geht's los mit Kummerbox Live.
All the fishes in a secret.
Halt, Kummerbox Live, habe ich doch gesagt.
Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk.
Wir machen heute, wie jeden letzten Dienstag vom Monat, Kummerbox Live. In dieser Sendung behandelt mir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen lassen auf nerdfunk@stadtfilter.ch. Mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052-203-3100. Oder ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch auf www.stadtfilter.ch. Und der Nick, das ist ein Arbeitskollege von mir, verrate ich jetzt ein Geheimnis. Aber er fragt nicht für sich selber, sondern für einen Freund. Das sage ich auch immer, wenn es mir ein bisschen peinlich ist, oder die Chris? Es geht nicht um mich, sondern es geht um einen Freund. Das ist, glaube ich, sogar in den sozialen Medien auch so ein bisschen ein Running Gag. Wenn man ein Mail mit dem Absender noreply@reifeisen.ch erhält, die einem oder das einem zu etwas auffordert, was irgendwie nicht stimmen kann und Raiffeisen auf Rückfrage bekannt gibt, das sei eine Phishing-Methode, dann gibt es doch nur einen Schluss. Raiffeisen wurde gehackt. Richtig? DigiChris, richtig?
Das Zeug ist jetzt halt, also Mails kann man ja relativ einfach faken. Also ich, ja, könnte jetzt auch oder in Matthias hat soundso.ch könnte ich wahrscheinlich ein Mail schicken und je nachdem kommt das sogar das Spamfilter durch.
Ich muss schnell reingrätschen, es geht nicht mehr so leicht wie früher. Also viele Mail-Server lassen das nicht mehr zu, wenn du zum Beispiel auch eine andere Domain hast, wie die du eigentlich hast. Es ist ein bisschen schwieriger geworden, aber es geht natürlich immer noch, gerade wenn du ein Fischer bist zum Beispiel.
Ich würde sagen, es ist halt immer also Katz und Maus Spiel und irgendwann wirst du halt wieder merken, wie die Authentifizierung, ich bin jetzt da auch nicht so tief drin, aber ich glaube, zum ein bisschen, ja, jetzt auch nochmal das aufnehmen, also wenn es jetzt heisst, hallo Herr Müller, Ihr Raiffeisenkonto bla 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 ist Ihnen gesperrt und übrigens der Saldo Ihres Kontos beträgt 100 Millionen Franken. Das Minus, also ja. Wenn dann der Name stimmt und die Zahlen stimmt, ui, dann ist es schon ein bisschen dürftig, aber in der Regel sind die Mails einfach generell und du merkst das, ja. Es ist keine persönliche Anrede.
Typischerweise haben die Spam-Mails keine persönliche Anrede, weil man das aus vielen Mails, Mailadressen nicht rausziehen kann, aus anderen natürlich schon. Aus meiner Geschäftsmailadresse bleibt eigentlich es nicht geheim, wenn ich heisse. Eben das variiert dann so ein bisschen, aber ich würde auch sagen, wenn man es jetzt wirklich genau wissen möchte, woher so ein Mail kommt, dann kann man immer noch die Mail-Header anschauen. Also dort stehen so ein bisschen technische Daten drin. Es hat so verschiedene, vor allem hat es auch so einen Ablauf drin, wie das Mail verschickt worden ist und woher das es kommt und zum Beispiel auch, wie lange es unterwegs umgetrödelt hat. Das ist immer auch noch spannend. Und man sieht dann ein bisschen, woher das es kommt. Manchmal, wenn so Fischer nicht wirklich nicht geschickt an das Werk gehen, dann sieht man dort auch sogar noch den richtigen Absender drin. Das kann durchaus passieren. Und man sieht vor allem auch, woher, aus welchem Netzwerk das es gekommen ist ursprünglich. Das kann man natürlich unter Umständen auch so ein bisschen manipulieren, aber das ist dann schon deutlich schwieriger. Und wenn man dort sieht, es ist halt irgendwo hergekommen, kannst du vielleicht, wenn nur eine IP-Adresse drin steht, dann kannst du die IP-Adresse noch mit anschauen. Dann kommst du so eine, zum Beispiel eine ungefähre geografische Region über, woher das Mail kommt. Und so kannst du es ein bisschen eingrenzen, ob das jetzt wahrscheinlich ist, dass das aus dem Netzwerk von der Raiffeisen gekommen wäre. Dann würde es wahrscheinlich Anzeichen dafür geben. Oder wahrscheinlich ist das aber irgendwo hergekommen. Irgendwie aus Weißrussland oder aus Indien oder aus den USA. Das sind auch ganz gute Spammer dort und so. Also, das kann man machen, wenn man wirklich herausfinden möchte, noch ein bisschen mehr zu so einem Mail. Ich würde sagen, es ist interessant, DigiChris kann man sagen, wenn man ein bisschen neugierig ist und wenn man seine Recherche-Skills ein bisschen schärfen in diesem Bereich, dann haben wir dann auch noch einen Link in den Shownotes unter nerdfunk.ch, wie man herausfindet, wie man so Header kann analysieren. Aber es lohnt sich eigentlich nicht so richtig, das zu machen.
In der Regel ist es relativ klar, wobei eben jetzt vielleicht auch noch ein bisschen off-topic, was ich so spannend finde. Man hat ja gehört, dass oftmals, ich sage jetzt kleine Hotels, also ob jetzt das irgendwo in der Toskana, in Piemont oder so ist, gehackt werden. Und was die halt einfach wollen, die wollen deine Buchungsbestätigung, weil wenn es eben sagt, lieber Herr Schüssler, leider ist Ihre Kreditkartenzahlung für den Aufenthalt in unserem Hotel von blablabla bis blablabla fehlgeschlagen. Bitte überweisen Sie uns das sofort und dann. Würdest du jetzt mal schauen, also ja, so heissest du, ja, in dem Hotel hast du gebucht und das Datum stimmt. Und dass du dann vielleicht auf den Link klickst, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und ja, die haben teilweise auch wahrscheinlich jetzt nicht so ein grosses IT-Budget und dann macht vielleicht Putzfrauen die Server mal neu. Also ist nicht böse gemeint, aber...
Nein, es gibt Putzfrauen, die haben super IT-Skills, das würde man jetzt noch gesagt haben. Nein,
aber also grundsätzlich, ja, eben wenn ihr ein Mail überkommt und ich habe eigentlich schon länger keine so Phishing-Mails mehr bekommen. Und eben, wie es jetzt mittlerweile mit der Rechtschreibung steht, wahrscheinlich zu Zeiten von ChatGPT, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen besser geworden.
Es wird... Gesundheit.
Entschuldigung, ja.
Es wird immer schwieriger, das zu merken, obwohl, also für das, dass wir die KI haben und so, finde ich, sind viele von diesen Maschen immer noch recht plump und so. Aber ja, es gibt raffiniertere Methoden und es gibt ja nicht nur das Phishing, sondern das Spearfishing und das sind dann so auf Personen maßgeschneiderte Attacken und die können dann natürlich recht clever sein. Und darum ist es wirklich dann schwierig, sich dem entziehen. Und darum, also das werden sie in den allermeisten Fällen die Betrüger nicht machen. Bei dir und mir, sage ich jetzt, aber so bei ein bisschen hochkarätigeren Opfern, die es dann auch mehr zu holen gibt. Und dort muss man dann schon sehr vorsichtig sein. Und dann, glaube ich, ist wirklich immer so ein guter Tipp, wenn man sich nicht sicher ist, dann halt einfach auf einem anderen Kanal nachfragen oder selber die E-Mail-Adresse recherchieren und dann mal nachfragen. Du, habt ihr jetzt da wirklich etwas von mir wollen? Er hat ja das offenbar gemacht, bei der Raiffeisen, und die haben ihm gesagt, das sei Phishing. Wenn sie jetzt tatsächlich gehackt worden wären, dann hätte das vermutlich jetzt nicht so offenherzig zugegeben. gegeben, aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist auch einfach viel, viel grösser, dass das wirklich ein klassisches Phishing-Mail ist, wieder ein wirklich ein gezielter Hack, wo da aus dem Netzwerk, also dass die Mails wirklich aus dem Netzwerk von der Raiffeisen gekommen sind.
Und das andere ist auch eben, das Zeug kann es ja via Telefon gehen. Also ich habe auch bei unserem Fall gehört im Büro, also ist ja eben ein grosser Konzern, der hat jemand, und die Nummer hat gestummt von unserem Group-CEO, einen Anruf bekommen. Das ist irgendein, wie sagen wir, ein Geschäftsführer von einer Niederlassung gewesen. Also ich sage jetzt im Osten. Jetzt war einfach das Problem gewesen, der hat halt den General Manager kennt und der redet perfekt Deutsch.
Ja.
Und wenn dann der General Manager dich kennt, irgendwie in einem ganz komischen Englisch anfängt reden, ist wahrscheinlich irgendwas nicht so gut. Und ja, dann natürlich dann sofort abgehängt, eben sofort IT informiert und klar, so eine Nummer kannst du faken. Und der hat jetzt halt wahrscheinlich sich die Mühe gemacht, die Nummer von unserem General Manager herauszufinden. Die steht jetzt auch nicht gerade überall im Netz. Die findet man schon raus, wahrscheinlich, wenn man ein bisschen drin ist. Hat halt die andere Nummer herausgefunden, aber eben halt einfach geschnallt, ja, die können beide Deutsch und die reden miteinander halt, ich glaube sogar Schweizerdeutsch. Also ja, blöd gelaufen, ja.
Aber es ist eben schon so, dass wir alle eine breite Datenspur hinterlassen, wo wir uns nicht so bewusst sind. Und wenn jemand die wirklich gezielt will, ausnutzen, dann findet er da halt schon auch Mittel und Wege, um so Angriff dann authentisch zu machen. Also das muss man sich schon bewusst sein. Eben da haben wir den Vorteil, dass die meisten von uns zu wenig interessant sind als Opfer. Aber es könnte ja sein, dass irgendjemand gehört hat, dass ihr zuhause 15 Bitcoins auf der höheren Kante habt und dann sind ihr vielleicht plötzlich ein bisschen attraktiveres Ziel. Ja. Also der Werner sagt, der fragt, weißt du, was diese Zahlen auf dem Mac sollen und vor allem, wie man sie entfernt? Und dann hat er dann einen Screenshot zugeschickt, wo ihr im Radio und du jetzt, DigiChris, du siehst ihn auch nicht. Da sieht man einfach, dass es so ein Menü ist von einem Mac, also irgendeinem beliebigen Programm hat es ein Menü und das hat dort so ein Nummerli vor diesen Menüeinträgen. Und dann hat er wissen, woher auf einmal die komische Nummer mit diesen Nummerli kommt.
Wenn ich den Screenshot jetzt nicht gesehen hätte, hätte ich keine Ahnung.
Genau, also keine Ahnung. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht auf den ersten Blick gekannt, aber ich bin dann anschauen und ich habe dann gesehen, es gibt natürlich auch bei Mac, unter Windows sind die noch ein bisschen ausgeklügelt, also die Bedienungshilfe, dass man den Mac eben nicht nur mit Maus bedienen kann, sondern auch rein mit der Tastatur. Und dann musst du natürlich eine Möglichkeit haben, oder dann gibt es eine Abkürzung, Menüpunkte so über Nummern auszuwählen und die kannst du einblenden. Und ich glaube, es ist sogar die Sprachsteuerung, die man in der Bedienungshilfe findet. Und wenn man die abschaltet. Vielleicht kann man dann eben Sprachsteuerung, das ist jetzt nicht unbedingt mit der Tastatur, aber kann sagen, machen wir den Menüpunkt 5 und dann macht er den, oder das nicht musst sagen, aber und jetzt der Menüpunkt. So stelle ich es mir vor, ich habe das noch nie ausprobiert. Dann der Beate sagt, ich habe eine kurze Frage hinsichtlich eines etwas älteren Videos zum Thema Passwortmanager. Der Beitrag stammt von 2019. Ui, der hat wirklich, ich finde erstaunlich, dass manchmal meine uralten Videos noch geschaut werden. Und eben, hier stellen sie zwei gängige Passwortmanager vor, einerseits OnePassword, andererseits KeePass. Nun ist meine Frage, ob man beispielsweise von einem externen Gerät, nicht mal unbedingt sein eigenes, zum Beispiel vom Geschäftsnotebook, auf diese Passwörter in OnePassword via Web-Applikation zugreifen kann, werden diese über eine Cloud synchronisiert, wenn ich recht verstanden habe. Haben Sie das Problem via Dropbox, Passdrop im letzten Fall gelöst? Also, und das ist ja eigentlich noch naheliegend. Einerseits wäre es vielleicht praktisch, wenn man das könnte, über Cloud auf die Passwörter zugreifen. Andererseits wird man es ja vielleicht vermeiden, weil dann auch über die Cloud könnten die Passwörter gestohlen werden. Was sagst du, Beat?
Also eben, es kommt darauf an, nein, wichtig ist ja, du hast ja bei KeePass, OnePassword oder wie die Dinger heissen, hast du irgendein File, wo die Passwörter drin sind. Ja. Da gehen wir jetzt mal davon aus, das ist sicher. Und in der Regel hast du deine Keyphrase, deine wie heißt es, Passphrase,
Passphrase. Passphrase, genau.
Passphrase,
statt ein Passwort ein ganzer Satz, das dann länger wird.
Optimalerweise 30 Zeichen ist jetzt, zum Beispiel bei uns im Geschäft, ist halt Dropbox ein No-No-No-No-No, also ist eigentlich gesperrt, darf man nicht. Aber wenn du das jetzt natürlich irgendwo auf eine eigene Cloud bringst, das KeePass-File, geht das grundsätzlich schon. Jetzt halt eben OnePassword, das ich zwar nicht benutze, ja, das kommt mit meinem eigenen Cloud-Dienst, wo du ihnen halt, ich sage jetzt pro Monat 4, 5, ich weiß gar nicht, wie viel Euro abdruckst.
Genau. Also normalerweise ist eigentlich die Cloud nicht mit dabei, sondern die kann man sich selber einrichten. Man kann Dropbox nehmen, man kann OneDrive nehmen, man kann iCloud Drive, brauche ich im Moment. Und dann hofft man tatsächlich, dass erstens niemand in die iCloud einbricht und zweitens, dass wenn das passieren würde, dass dann trotzdem die Datei sicher wäre und drittens, dass man keinen Keylogger irgendwo drauf hat, wo jemand könnte den Hauptschlüssel, die Passphrase, die du erwähnt hast, könnte abgreifen. Ich habe ja tatsächlich mal so einen Fall gehabt, von einem, wo eigentlich, also wir haben nicht genau herausgefunden, wie der Hack passiert ist, aber die Vermutung liegt auf der Hand, dass irgendeine finstere Gestalt, das tatsächlich geschafft hat, einerseits in das OneDrive einzubrechen und andererseits über einen Keylogger eben auch an die Passphrase anzukommen. Der hat dann müssen in einer Heidenbüez hunderte von Passwörtern manuell abändern. Das ist wirklich keine Freude. Aber standardmäßig machen das eigentlich die meisten von diesen Diensten nicht. KeePass gibt es das nicht, da muss man es wirklich selber machen. Bei OnePassword ist es tatsächlich so, da gibt es entweder die Standalone-Apps, wenn man dort die Lizenz hat, dann gibt es das nicht. Und wenn man aber ein Abo hat für Teams oder für Families, dann kann es tatsächlich so eine Online-Anmeldung auch geben und dann werden die Daten dann bei OnePassword gehostet und sind dann dort über Drittcomputer zugänglich. Das müsste aber explizit dann auch so angeboten werden. Und dort, wenn ich das würde so nutzen, dann würde ich aber wirklich auch auf so die Zwei-Faktor-Authentifizierung bestehen.
Genau, und ich glaube, bei OnePassword, ich benutze es selber nicht, kannst du glaube, sogar sagen, jetzt, wenn du es mit der Familie hast, irgendwie meine Frau darf mein Facebook-Passwort haben. Ich glaube, es geht so weit, wenn ich mich 2 Wochen nicht melde, also hofft man ja nicht, wenn es dir mal etwas gibt, dann kommt das Passwort an.
Genau.
Es gibt dort wahrscheinlich auch noch die FIDO2-Tokens, also das kann praktisch, ja, kann sein, dass du deinen Schlüsselanhänger neben das Notebook legst, dann ist es aufgesperrt und ohne das kommst du halt nicht an. Ja, klar. Wie gesagt, was ich auch immer sage bei Passwortmanager, vielleicht fürs Online-Banking nicht gerade das richtige Passwort rein tun, sondern einfach etwas, wo zumindest du das kannst du erinnern und vielleicht nicht, wie heisst der Mädchenname meiner Mutter. Irgendwie einfach etwas, wo du vielleicht noch, ja, nimmst 2, 3 Buchstaben vom Passwort und in der Regel, wenn es halt mal vergiss ist, kommst du vielleicht noch an. Aber ich glaube, eben also Passwortmanager wäre das Thema für eine eigene Sendung.
Ich glaube, also eben, ich würde wirklich so einen Dienst, der das via Cloud zugänglich macht, würde ich nur aus zwingenden Gründen nutzen und nicht einfach so auf mit der Überlegung, dass es vielleicht irgendwann einmal noch praktisch sein könnte, dann doch lieber das einfach über den, dann auf dem iPhone oder also auf dem Telefon drauf haben, über eine eigene Cloud oder die wichtigsten Passwörter einfach nur dann vielleicht sogar manuell synchronisieren. Das geht ja auch immer noch, dass man die Passwortdatei manuell überschiebt und dann in der Cloud wieder löscht. Dann sind dort einfach nur die wichtigsten drin und dann kannst du unterwegs und wirklich mal so ein Passwort brauchst, dann über das Handy zugreifen. Das wäre schon deutlich sicherer. Und genau, also dass die Sicherheitsfragen, ich glaube, die gibt es auch so in den sozialen Medien, gibt es dann ja auch immer so die lustigen Memes, wo dann irgendwie so probieren, dünkt es mich, so die Antworten auf so Sicherheitsfragen abzugreifen, oder? Das heisst, dann wetten, dass deine Mutter nicht Amelie hieß und dann schreiben alle, die sie Amelie geheißen hat, schreiben dann das und dann kannst du dort kannst noch probieren, eben herauszufinden, wo sie echt allenfalls die Leute mit ihrem Passwort, wo sie dann vielleicht auch noch irgendwie so auf Facebook so angeschrieben haben, dass man dran ankommt, dann benutzt haben, dass man dann den das Konto zurücksetzen. Also ja, da wird vieles probiert und darum müssen wir einfach vorsichtig sein. Dines schreibt, und es geht wieder einmal so ein bisschen um eine Cloud, die hat mich schon mehrfach gefragt, ich bin gar nicht sicher, ob wir sie schon mal in der Sendung hatten, dass sie eigentlich gern wette, so eine private Cloud einrichten. Sie hat dann mit verschiedenen Methoden experimentiert. Am Schluss so mit Infomaniac, mit Nextcloud. Und ist dann aber eigentlich, glaube ich, trotzdem kein Happy End gewesen, weil irgendwie hat es dann einen Fehler gegeben und sie ist nicht mehr rausgekommen, was sie da mit dem Support zu tun hat. Und das ist schon, Nextcloud DigiChris ist super, aber so richtig pflegeleicht für Leute, die sich jetzt nicht hauptberuflich damit beschäftigen, ist sie schon nicht, oder?
Also was ich spannend finde, eben, ich habe das eben in der Familie und wenn du eben das Nextcloud musst updaten, den Client, ist er relativ aggressiv unter Windows und er will dann auch immer einen kompletten Reboot. Und eben Dropbox und so, das aktualisiert sich einfach. Und du musst, glaube ich, auch explizit sagen, eben der Selective Sync, das bedeutet, wenn du jetzt 3 Terabyte von deiner Weltreise hochlässt,
dass er,
ja, Fotos, Film, weiss ich noch was, wenn du mal 3 Monate um die Welt ziehst, du musst mir dann explizit sagen, hey, eben, du kannst irgendwo sagen, dass er eigentlich sozusagen nur Platzhalter runterlässt. Aber
ja.
Also auch ich musste da müssen irgendwie lang suchen, dass ich das gefunden habe.
Genau. Und ja, ich hatte auch so meine Mühe gehabt, als ich es dann einmal aktualisiert habe, das Ding, ist es mir dann einmal gestorben. Also das ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich glaube, private Cloud, da hätten die Dienstleister immer noch ein riesen Potenzial, das noch ein bisschen komfortabler zu machen für die Leute, die das gerne hätten und auch wären bereit dafür zu zahlen, weil sie nicht wollen zu Microsoft oder zu Dropbox oder zu Google oder so. Aber es ist immer noch entweder der praktische Weg, unkompliziert, irgend zu einem grossen Dienstleister oder dann halt ein bisschen dornigere Weg, wo du das selber musst betreiben und selber dafür verantwortlich bist. Und sie hat jetzt eben, weil sie die Schnauze voll hat, hat sie noch die Idee gehabt, sie könnte sich ja einfach machen und eine externe Festplatte nehmen und dann wird sie die aber dann trotzdem Passwort schützen für den Fall, dass sie mal verliert irgendwo. Und dann hat sie jetzt dummerweise, jetzt kommen wir zu der unangenehmen Stelle in dieser Frage, sie braucht die Festplatte mit Mac und Windows.
Ich hätte jetzt eben zuerst, als ich externe Festplatte gelesen habe, gesagt, ja, BitLocker unter Windows. Ja,
genau.
Aber ja, und TrueCrypt gibt es ja auch nicht mehr, aber ich glaube, der Nachfolger nennt sich VeraCrypt. Das ist auch so eine Open-Source-Lösung, die es eigentlich für Mac, Windows, Linux, whatever gibt.
Genau.
Da würdest du einfach so einen sogenannten Container machen. Man kann übrigens, wenn mal das macht sie jetzt nicht, aber wenn jetzt halt mal irgendwie zu mir kommt, hast du 2 Passwörter und du hast 2 Container, also du hast irgendwie das Passwort, wo du halt, also nein, nimm mal rein, sicher stell dir nichts, aber es könnte ja Hörer geben, die das interessiert, dass dann halt je nachdem 2 Container aufgehen.
Und genau, ich glaub, man kann das beliebig verschachteln, so Matroschka-mässig, dass du immer tiefer gehst. Ja.
Ich muss jetzt sagen, ich habe VeraCrypt schon lange nicht mehr probiert, also ich habe auch schon mal irgendwie externe Medien, wo ich halt unter Windows mit BitLocker verschlüsselt habe. Ich nehme auch an, das ist, kann man auch sagen, ist sicher, ja.
Ich hoffe es. Ich habe auch meine externe Windows-Festplatte. Da brauche ich das BitLocker. Das ist beim Windows dabei. Es ist eben ein bisschen dumm, dass man zum Verschlüsseln braucht man das Windows Pro, Professional-Version. Aber wenn ihr einen kennt, der das hat, dann könnt ihr die Festplatte einrichten, verschlüsselt und nachher könnt ihr sie auch brauchen an einem Windows ohne mit dem normalen, mit dem Windows Home. Das ist noch das Praktische dran. Oder eben das VeraCrypt, das ist Open Source. Das ist kostenlos. Das unter Vera, also Webfrau, und dann Krypt, die Katholiken müssten das wissen, wie die Gruft dort heisst. .fr, das ist ein französisches Ding. Und das würde ich auch zuerst ausprobieren. Und dann gibt es noch etwas Zweites. Das gibt der BitLocker for Mac, ist ein Treiber, der es dann erlaubt, dass man auf dem Mac auf die Laufwerke zugreifen kann, wo man mit Microsoft BitLocker unter Windows verschlüsselt hat. Die heisst iBoySoft.com. Da gibt es das BitLocker for Mac. Ist aber tönt für mich jetzt so ein bisschen, eher ein bisschen schwierig. Eben, und
ich würde aufpassen, weil tatsächlich, wenn mal irgendwas passiert, ich kann auch sagen, ich habe es einmal geschafft, zum Glück auf einem Testlaptop. Das ist auch Windows 10 gelaufen, da habe ich auch den BitLocker drauf gehabt und ich habe mal irgendwie aus Dummheit den Secure Boot abgestellt. Und Achtung, was dann passiert, dann rührt der BitLocker den Schlüssel weg. Dann musst du deinen Recovery-Schlüssel eingeben.
Es ist den du einmal ausgedruckt hast, vielleicht.
Den, du ausgedruckt hast, ja. Also, einfach, würde jetzt aufpassen und einfach, ja, ich kenne die Hersteller nicht, aber halt, es kann ja sein, dass Microsoft das unterstützt, aber irgendwann sagen sie halt, wenn Windows 12 kommt, nee, das wollen wir nicht mehr. Und eben im blödsten Fall rührt der Schlüssel weg und du kommst nicht mehr ran. Und ja, deine BitLocker-Platte kann dir vielleicht der NSA aufmachen, aber ich glaube jetzt nicht, dass dir der NSA als Private das, wenn überhaupt, würde machen.
Das wäre mal ein lustiges Projekt, wenn du sagst, wahrscheinlich müsstest du so etwas haben, wo im nationalen Interesse wäre, aber ob sie es dann würden probieren, das würde mich noch wundern. Also genau, das stimmt. Also ich glaube, da müssen wir sagen ja sowieso immer, Sachen nie nur auf einem externen Laufwerk haben, weil das externe Laufwerk kann einem auch einfach runterfallen und dann ist egal, wenn die Verschlüsselung noch funktionieren würde, wenn die Hardware kaputt ist oder eben so Sticks, die kann man auch natürlich USB-Sticks, die kann man auch so verschlüsseln auf die Art und Weise, ist praktisch, aber wenn man sie verliert und dann seine Diplomarbeit oder seine Doktorarbeit nur auf dem oder seinen Romanentwurf oder so, wo nur noch das letzte der letzte Satz vom letzten Kapitel gefehlt hat, wenn man dann das verloren hat, dann ist einfach Mist, oder? Und darum irgendeine Synchronisierung einrichten, wo dann die Dateien hin und her schiebt, dass man sie auch noch lokal hat.
Und eben auch der Klassiker, es gibt ja das Ding, wenn ihr jetzt irgendeine so Backup-Platte habt, irgendwie Eltern, Schwiegereltern, Freundin und so, ja, jetzt es ist nicht schon okay. Genug tragisch, wenn die Wohnung abbrennt, aber wenn es tatsächlich vielleicht noch deine Diplomarbeit auch noch drauf ist, wo du 3 Jahre daran geschafft hast, ist es noch blöder. Also ich glaube, das müsste man auch mal eine Sendung machen, wirklich so mit Backup und eben Offsite und wo. Und ja, wie gesagt, also es muss ja nicht gerade das Bankschliessfach sein, aber jetzt vielleicht bei den Eltern, bei der Schwester irgendwo sagen, du, schau, tun wir das irgendwie an einen sicheren Ort, vielleicht nicht gerade in den Kühlschrank hin oder so. Das habe ich glaube auch schon irgendwo gehört, dass jemand das Backup im Kühlschrank aufbewahrt hat.
Hat es nicht mal geheißen, dass USB-Sticks länger haben im Kühlschrank? Ich weiss es nicht mehr, kann sein.
Irgend sowas.
Also bei den CDs hat es auf jeden Fall, erinnere ich mich, dass Leute das bei CDs auch gerne gemacht haben, aber ich glaube es nicht, dass man so weit muss gehen. Also dann lieber ein bisschen an verschiedenen Orten und dann ist man da sicher. Ich glaube, so empfehlen wir das und Kummerbox Live kommt dann wieder Ende Monat. Wir sind ja heute eine Woche zu spät dran und wie immer eure Fragen auf nerdfunk@stadtfilter.ch. Und jetzt einen schönen Abend.
Gute Nacht miteinander. Nerdfunk.
Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.